Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul, ich sitze in meinem Studio und freue mich, dass wir heute eine neue Folge haben. Danke nochmal für das ganze Feedback zu den letzten Folgen. Das hat mich sehr gefreut, dass euch die Folgen da gut gefallen haben. Das ist natürlich auch immer eine Motivation und ist natürlich auch immer toll, wenn man dann merkt, dass man in den Charts von Apple und Spotify unter der Kategorie Marketing ist. Das ist natürlich dann immer nochmal eine besondere Wertschätzung und das freut mich persönlich immer sehr. Wie gesagt, heute neues Thema, neuer Interviewgast und mit meinem heutigen Gast spreche ich über ein Thema, welches, glaube ich, mittlerweile jedem ein Begriff sein sollte, nämlich Homeoffice. Ich denke, jeder kann da was zu erzählen, aber wahrscheinlich nicht so wie mein heutiger Gast. Sie setzt sich nämlich dafür ein, dass dieses Arbeitsmodell für mehr Menschen möglich gemacht wird und Unternehmen darin zu beraten, wie man auch eine nachhaltige Homeoffice-Kultur ins Unternehmen etablieren kann. Sie hat selber auch im eigenen Unternehmen damals das durchgesetzt. Da werden wir bestimmt auch gleich drüber sprechen. Ich freue mich aber einfach, heute mit euch gemeinsam begrüßen zu dürfen, Theresa Hertwig. Hi, Theresa.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Philipp.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht kannst du dich nochmal kurz selbst vorstellen.
Ja, super gerne. Genau, mein Name ist Theresa Hertwig. Ich bin die Gründerin von Get Remote. Seit diesem Jahr sogar die Get Remote Consulting GmbH. Mein Team wird größer, weil auch das Thema Homeoffice und Remote Work immer spannender wird und wichtiger. Genau, also wir begleiten Unternehmen bei der Einführung von mobilem Arbeiten. Ich sage immer lieber mobiles Arbeiten anstatt Homeoffice, denn Homeoffice hat so ein bisschen den Irrglauben, dass es sich nur um einen anderen Ort handelt, aber eigentlich handelt es sich um eine ganz andere Arbeitsweise. Aber darüber werden wir dann gleich sprechen, denke ich.
Ich habe in der Einleitung gesagt, dass du früher ja angestellt gearbeitet hast und das war ja dann quasi so, wenn man das so sagen kann, so dein erster Kunde, also wo du das erste Mal quasi auch das Modell verkaufen musstest. Wo hast du damals gearbeitet, also in welcher Branche und wie bist du das angegangen?
Ja, ganz richtig, genau. Ich arbeite ganz persönlich schon seit über 8 Jahren remote. Das heißt, vor 8 Jahren war ich noch angestellt. Da habe ich in Berlin in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und war da im Vertrieb. Deshalb sehr gut messbar an meinen Zahlen. Und ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, sondern aus der Nähe von Passau und wollte meine Familie dort sehen können und bin deshalb zu meinem Chef und habe ihn gefragt, ob es nicht möglich ist, dass ich eine Woche pro Monat aus Passau arbeiten kann und nur 3 Wochen aus Berlin. Und er hatte kein wirkliches Argument dagegen und hat zugestimmt. Und dann war das ein Dreivierteljahr eigentlich so der Fall, dass ich gependelt bin zwischen Berlin und Passau. Und dann sind einige Freunde von mir über den Winter nach Thailand, das waren alles Unternehmer, also selbstständig und waren nicht von dem Chef abhängig sozusagen. Und dann bin ich wieder zu Michael, meinem damaligen Chef, und habe gesagt, na, wenn es so gut aus Passau klappt, warum nicht auch aus Thailand? Und er hat wieder zugestimmt. Das heißt, 2014 war ich das erste Mal für 2 Monate in Thailand und habe dann jeden Winter seither, also dieser Winter ist tatsächlich der erste, den ich in Deutschland verbringen werde. Und ja, 2 Jahre lang war ich die einzige Angestellte, die so gearbeitet hat. Und dann hat mein Chef ein neues Start-up gegründet und hat mich gefragt, ob ich die Agenturleitung übernehmen will. Und da hatte ich total Lust dazu, aber es war einfach unfair, wenn ich als Vorgesetzte immer unterwegs bin und meine Leute müssen weiter im Büro sitzen. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich unser ganzes Team umstrukturieren darf, sodass alle remote arbeiten können. Und das war sozusagen der Startschuss. Wie du sagst, im Endeffekt war mein damaliger Arbeitgeber mein erster Kunde. Und dann habe ich gute 2 Jahre den ganzen Prozess begleitet. Die ganze Umstellung von der Kommunikation über Projektmanagement. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und so ist das Ganze entstanden.
Voll spannend. Heute hört man ja irgendwie überall von Homeoffice. Ne? Vor allem durch Corona ist es ja nochmal geboomt. Ich denke mal, das hat deiner Branche auch gut getan. Damals, vor 8 Jahren, war das aber bestimmt nochmal anders, oder? Also wie war das damals? Wie gab es den Begriff Homeoffice schon? Wie viel Prozent der Leute im Vergleich zu jetzt kannten das? Oder bist du da komplett auf Taubheit gestoßen?
Ja, also den Begriff Homeoffice gab es definitiv schon. Ich war damals auch in Berlin in dieser digitalen Nomadenblase dabei. Also in den Anfängen der digitalen Nomadenkonferenz 2014, 2015, da waren das am Anfang ein paar wenige Leute. Die erste Konferenz waren, glaube ich, so 150 Leute. Mittlerweile ist es auf 1500 gewachsen jedes Jahr. Das heißt, damals gab schon diese, ich sag mal, Reisebegeisterten, die sich unbedingt selbstständig machen wollten, um frei zu sein. Und ich bin da so ein bisschen rausgestochen, weil ja, ich wollte reisen und ja, ich wollte auch frei sein, aber ich wollte nicht unbedingt selbstständig sein. Ich wollte eigentlich gerne die Sicherheit von einer Festanstellung haben, aber die Freiheit eines Selbstständigen. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das einfach mal ohne kündigen. Und ich war immer schon relativ überzeugend, wenn ich was wollte. Von dem her habe ich einfach meinen Chef dazu bekommen, mir das damals zu erlauben. Genau.
Wenn ich jetzt beispielsweise angestellt wäre und ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten oder im mobilen Office, wie man es auch nennen möchte, dann ist es ja heutzutage noch einfacher als damals. Wie kann ich es denn beispielsweise als Arbeitnehmer schaffen, wenn mein Chef sich querstellt, was Homeoffice, mobiles Office angeht, wie kann ich es denn schaffen, so etwas anzugehen? Hast du vielleicht mal so die drei Tipps, die ja entscheidend sind?
Also tatsächlich ist es natürlich jetzt in der Pandemie so eine Geschichte, ne? Da gibt es einfach eine unternehmensweite Regelung, wie das gerade gehandhabt wird. Vor der Pandemie habe ich auch noch Coachings für Privatpersonen angeboten, um genau dabei zu unterstützen, den Chef zu überzeugen. Jetzt heute braucht natürlich keiner um die Ecke kommen, ich möchte gerne für 4 Wochen aus dem Ausland arbeiten, weil das aktuell kein mögliches Thema ist sozusagen. Aber im Endeffekt würde ich als allererstes immer gucken, warum möchte ich das? Also, dass du dein eigenes Warum kennst. Wofür willst du mobil arbeiten können? Weil wenn du ganz genau weißt, warum du das möchtest, dann bist du viel, viel überzeugender in dem Gespräch mit deinem Chef. Und dann braucht es einfach ein ganz klares Konzept. Also auch wirklich vorzuschlagen, wie viele Tage möchtest du mobil arbeiten? Wie soll die Zusammenarbeit funktionieren? Und quasi, du darfst dir vorher schon Gedanken machen. Es darf nicht an deinem Chef liegen, dir das dann zu ermöglichen, sondern wenn du dir die Gedanken machst und sagst, hey, ich will das bei uns vorantreiben, ich mache mir Gedanken dazu, wie wir gut auf Distanz zusammenarbeiten können. Und dann das Dritte wäre, eine Testphase vorschlagen. Ne? Also auch ich habe das damals gemacht, einfach zu sagen, hey, lass uns das einfach mal 6 Monate ausprobieren oder 6 Wochen. 6 Monate ist vielleicht gleich ein bisschen lang. Und dann gucken wir, wie läuft es, gleich quasi ein Feedback-Gespräch anbieten für den Chef, sodass der sofort merkt, okay, ich kann sie wieder zurückholen, wenn die Probezeit quasi nicht gut läuft. Und dann halt einfach in dieser Testphase dafür sorgen, dass alles super läuft und dass es am Schluss kein Argument dagegen gibt. Und am Schluss des Tages, es gibt heute in den Medien, es sieht so aus, als wäre jetzt Homeoffice schon gang und gäbe. Ich kann dir aber sagen, dass ich extrem viele Nachrichten von Mitarbeitern bekomme, die mir schreiben, hey, unser Chef erlaubt es trotzdem nicht. Wie kann ich denn den überzeugen? Und ganz ehrlich, so ganz alteingesessene Chefs, die noch den Oberkontrollwahn haben, die kannst du mit keinem Argument überzeugen. Es geht hier ganz viel um Vertrauen und entweder triffst du sozusagen auf einen Chef, den du mit einem guten Konzept überzeugen kannst und wenn das nichts bringt, dann kann ich einfach nur den Tipp geben, dann musst du dich umorientieren. Du brauchst nur einen Arbeitgeber und der sollte sich eher deinen Präferenzen anpassen als andersrum, weil damit bekommt man einen loyalen Mitarbeiter, aber wenn die Chefs noch nicht so weit sind, dann kann man sich da durchaus auch die Zähne ausbeißen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man zum Chef geht und dann diese Argumente vorträgt und sagt, ja, ich würde gerne aus dem Homeoffice arbeiten, weil ich bin dann viel produktiver, ich habe keine Fahrtkosten mehr, ich muss nicht mehr eine Stunde lang zur Arbeit fahren, ich bin dann auch motivierter, weil ich habe dann meine Kinder da und meine Familie da. Dann wird ja bestimmt auch irgendwann die Rückfrage vom Chef kommen, ja, ist das nicht voll teuer? Braucht man da nicht voll viel Equipment? Wie funktioniert das alles mit der Umleitung von Telefonaten und allem Möglichen? Um zu meiner Frage zu kommen, was sind so die Voraussetzungen, um Homeoffice auch wirklich umsetzen zu können? Ich kann mir vorstellen, dass da auch einige Herausforderungen sind, was zum Beispiel Datenschutz, Sicherheit und sowas angeht. Ich nehme jetzt mein Unternehmen als Beispiel. Wenn wir jetzt 5, 6 Leute haben, was muss ich an Geld in die Hand nehmen, um sowas umzusetzen? Und was sind so die Voraussetzungen, die ich brauche?
Also tatsächlich, du hast jetzt schon mal die harten Faktoren angesprochen. Ich würde tatsächlich bei den weichen Faktoren starten. Was es ganz, ganz grundlegend braucht, ist die Bereitschaft der Geschäftsführung und des oberen Managements, die Entscheidung zu treffen, wir wollen uns Richtung mobiles Arbeiten bewegen. So, weil es ist eben nicht nur kurz mal mit dem Laptop nach Hause gehen, sondern es ist eine tiefgreifende Veränderung in der kompletten Arbeitskultur. Und da brauche ich erstmal das Vertrauen in meine Mitarbeiter und in mein Unternehmen, dass der Reifegrad schon so weit ist. So. Dann macht es ganz Sinn, das Ganze anzugehen. Deshalb, auch wenn Personalleiter auf mich zukommen und sagen, kannst du uns helfen, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass es super ist, dann sage ich, Das kann ich leider nicht. Ich kann euch dann helfen, wenn ihr schon überzeugt seid und wenn ihr sagt, wir wollen den Schritt gehen. Und dann braucht es natürlich die Hard-Faktoren, die du schon angesprochen hast. Nicht alle Unternehmen in Deutschland sind schon mit Laptops ausgestattet. Wir haben ganz oft noch einfach wirklich so diesen klassischen Desktop-PC im Büro, den man quasi erstmal mit dem Wäschekorb in der Pandemie jetzt nach Hause tragen musste. Also so die grundtechnische Ausstattung. Ich brauche einen Laptop, ich brauche den Zugriff auf Daten. Also auch hier haben einige Unternehmen gemerkt, okay, wir hätten die Digitalisierung vielleicht doch nicht verschlafen sollen, weil wir einfach gar nicht auf unsere Daten zugreifen können. Also diese Grundvoraussetzungen brauchen wir und dann brauchen wir auch das richtige Tool-Setup. Also ich erlebe es noch ganz oft, dass Unternehmen noch mit der ganzen guten alten E-Mail unterwegs sind und die E-Mail ist nicht das richtige Kommunikationsmittel für mobile Arbeit. Also ja, für die Kunden ja, aber intern brauche ich einfach ein Aufgabenmanagement-Tool und auch ein Kollaborationstool. Also da auch zu gucken, wie muss sich unsere IT-Infrastruktur, unsere Tools, wie müssen die sich verändern? Und dann muss ich auch die Mitarbeiter dazu befähigen, also die Funktionen dieser Tools kennenzulernen und auch die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und da kommen wir dann ins Spiel. Ich berate nicht für IT und Tools, sondern wirklich für die Kultur. Also welche Spielregeln gibt's für die Mitarbeiter in der mobilen Zusammenarbeit? Was sind die Do's und Don'ts? Weil das ist am Schluss des Tages das Entscheidende. Also es ist nicht die Technik, es scheitert nie an der Technik, sondern es scheitert immer an dem Zwischenmenschlichen, weil wir natürlich im Büro eine viel klarere Struktur haben, die fehlt uns in der mobilen Zusammenarbeit und die dürfen dann erstmal entwerfen.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Corona-Pandemie ja eingesetzt hat und alle so ein bisschen zum Stillstand gebracht hat. Das war ja so im März, April 2020. Wir wollen mal ein bisschen über Marketing sprechen. Als du gemerkt hast, okay, die Corona-Pandemie ist jetzt im vollen Gange, die Leute können irgendwie nicht mehr zur Arbeit gehen, es gibt sowas wie Lockdowns und Co. Was hast du dann gemacht, um quasi, also die Chance, die daraus für dich dann entstanden ist, zu nutzen? Also hast du alles so gemacht wie vorher oder hast du auch individuelle Pakete dann quasi für diese Situation geschnürt? Was ich mich einfach frage, ist, wie bist du damit umgegangen?
Es ist total spannend, weil ich eigentlich, als das Ganze dann losging, gar nichts anders gemacht habe, sondern ich habe zufällig ein paar Monate vorher quasi schon mit dem Richtigen begonnen, sagen wir mal so. Und zwar habe ich Anfang des Jahres im Januar entschieden, dass ich aktiv Pressearbeit machen möchte. Und also da war die Pandemie noch nicht da. Ich habe das einfach nur für dieses Jahr, für 2020, habe ich beschlossen, okay, ich möchte aktiv PR-Arbeit betreiben. Und habe damit im Januar schon gestartet. Ich habe quasi einen Kurs gemacht bei der Marieke Frick, kann ich absolut empfehlen, wo ich einfach wirklich gelernt habe, wie gehe ich an Journalisten heran, wie kann ich mein Thema und meine Expertise in Themenvorschläge packen. Und ich war sozusagen fast am Ende dieses Kurses und dann kam Corona. Und dann hatte ich halt quasi eigentlich meine kompletten Aufhänge und alles schon in der Schublade, habe das noch auf das Pandemie-Thema ein bisschen zugeschnitten und habe das losgeschickt und war halt eine Woche später im Spiegel. Und dann ist das Ganze sozusagen ins Rollen gekommen. Und das ganze Jahr über war ich eigentlich in allen großen deutschen Tageszeitungen, im Fernsehen, im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das hat sich auf einmal wie so ein... Ich musste am Schluss des Tages gar nicht mehr so viel tun. Ich habe es ins Rollen gebracht. Und dann kamen sogar ganz viele Journalisten auf mich zu. Das heißt, wenn man es einmal in so ein großes Medium geschafft hat, dann ergibt sich da quasi wie so ein kleiner Schneeball, der immer größer wird.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. War einfach gutes Timing, würde ich sagen, ne?
Genau, das war absolut. Es war absolut das beste Timing. Wenn ich den Kurs nicht gemacht hätte, hätte ich nicht gewusst, wie ich auf die Journalisten zugehe. Und wenn aber der Corona quasi das Thema nicht gewesen wäre, dann wäre mein Thema auch nicht interessant gewesen für die Journalisten. Also es war absolut perfektes Timing.
Ja. Ich höre von ganz vielen Freunden auch oder auch von Kollegen, die mega happy sind, dass sie jetzt im Homeoffice arbeiten können und halt die ganzen Vorteile dadurch zu schätzen wissen. Es gibt ja auch sowas wie eine gewisse Unternehmenskultur oder auch sowas wie ein Arbeitsklima, was sich ja dann auch alles komplett verändert. Wie schaffe ich es denn trotzdem irgendwie Social Media Content als Beispiel hochzuladen, weil ohne dass die Mitarbeiter im Büro sind? Oder wie schaffe ich es, dass es trotzdem irgendwie so eine coole Teamatmosphäre gibt, ohne dass die Menschen sich wirklich sehen? Hast du da ein paar Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer?
Also tatsächlich ist das mit einer der größten Punkte, den ich auch mit meinen Teams sozusagen in den Unternehmen mit anstoße, hier wirklich in den Dialog zu gehen. Da gibt es jetzt nicht die drei Tipps, die jeder anwenden kann, sondern das Wichtige ist, dass sich die Teams im Endeffekt Zeit für den Dialog nehmen. Bei mir heißt das Ganze Team-Codex-Workshop. Das heißt, ich arbeite zusammen mit der Führungskraft und dem jeweiligen Team tatsächlich einen Tag lang daran, zu eruieren, okay, was läuft denn schon gut bei uns? Wie können wir die Zusammenarbeit noch verbessern? Und wie können wir unsere soziale Interaktion aufrechterhalten? Und da bringe ich natürlich die ein oder anderen Tipps mit. Also zum Beispiel sind wir gewohnt, Zoom zu nutzen oder Videomeetings, wenn wir wirklich ein Meeting haben, also wenn wir etwas zu besprechen haben. Das heißt, wir treffen uns im Meetingraum mit Videofunktion sozusagen, besprechen etwas. Wenn wir fertig sind, gehen wir wieder raus und man arbeitet wieder alleine für sich. Was die 100% Remote-Firmen machen, mit denen ich auch arbeite, die quasi gar kein Büro mehr haben, die nutzen diese Videoräume eigentlich als virtuelles Büro. Da muss es keinen Anlass geben, sondern die sagen einfach, okay, wir wählen uns da morgens ein. Das kann man entweder den ganzen Tag machen oder einfach mal für ein paar Stunden. Wir wählen uns ein, wir sehen uns. Jeder arbeitet für sich und wir können zwischendurch was fragen. Also genauso wie im Büro, kurz mal etwas über den Schreibtisch hinweg sagen, in einem Zoom-Raum. Und es hört sich für die meisten Präsenzteams immer total weird an. Die sagen dann, oh Gott, ich will doch nicht, dass mir die anderen beim Arbeiten zugucken können. Und dann denke ich mir immer, naja, was ist denn im Büro? Da ist es genau das Gleiche. Oder auch ein virtuelles Mittagessen. Dass man wirklich sagt, einmal pro Monat gibt's auf Firmenkosten ein virtuelles Mittagessen. Das heißt, jeder Mitarbeiter darf sich auf die Firmenkreditkarte vom Lieferservice was zu essen bestellen. Und wir machen eine Stunde virtuelles Mittagessen in Zoom. Auch da höre ich dann oft, ja, ich will ja die anderen da nicht schmatzen sehen. Aber in der Kantine passiert auch nichts anderes. Also wir dürfen einfach ein bisschen unsere Denkweise aufmachen und neue Dinge einfach ausprobieren. Und okay, wenn das eine oder andere nicht passt, dann kann man sich natürlich was anderes überlegen. Aber einfach nur stupide mit dem Laptop nach Hause gehen und eins zu eins so weitermachen wie vorher im Büro, das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Ja, klar. Ich habe da letztens auch ein spannendes Buch zugelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und das handelt von auch von der modernen Arbeitswelt, von der 15-Stunden-Woche, wie man vielleicht auch einfach mit weniger Arbeit vielleicht doch produktiver ist. Und da sind natürlich die Themen, über die wir sprechen, auch ganz präsente. Und da wird es, das wurde vor der Corona-Pandemie geschrieben, ich habe das aber während Corona gelesen. Das war einfach so aktuell wie noch nie, weil da halt auch drin stand, die ganz, ganz großen Ideen und die Ideen, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass das funktioniert, die haben am Anfang halt als Utopie gestartet und erst dann, als sie umgesetzt wurden, sind sie heute halt mittlerweile ganz normal. Als Beispiel wurde da zum Beispiel die Sklaverei oder sowas gewählt, ja, dass man sich vor ein paar hundert Jahren niemals hätte vorstellen können, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird. Und heute kann man sich nicht mehr vorstellen, dass es sowas mal gab. Und genauso ist es ja irgendwie auch mit dem Homeoffice und die ganzen Veränderungen, die wir ja auch durch Corona hatten. Man hätte sich niemals vorstellen können vorher, dass so viele Leute erfolgreich aus dem Homeoffice arbeiten können. Und heutzutage ist es wieder Normalität und Realität. Ne?
Absolut. Manchmal brauchen wir das, dass wir ins kalte Wasser geschmissen werden. Also ich habe das vorher so oft gehört bei Unternehmen, naja, das kann ja sein, dass das in den Berliner Startups funktioniert, aber bei uns nicht. Und es wollte einfach, also kann nicht, wohnt ja oft in der Willen-Nicht-Straße und die meisten wollten einfach nicht. Und jetzt musste man und man sieht, aha, das geht ja doch. Die Produktivität ist doch nicht so stark eingebrochen. Jetzt ist aber die kleine Krux daran, dass wir jetzt fast ein bisschen das Vorurteil haben, ja, das klappt ja eh alles super, jetzt haben wir schon eine Remote-Work-Kultur. Und das ist nicht der Fall. Also nur, weil das kurzfristige Zuhause-Arbeiten während einer Krise relativ gut funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, dass wir eine funktionierende Remote-Work-Kultur haben, sondern wir dürfen da jetzt schon nochmal hingucken, welche Gewohnheiten, die sich in dieser Zeit etabliert haben, sind eigentlich sinnvoll und zielführend für uns und wo müssen wir vielleicht auch nochmal was verändern. Weil ganz viele Teams haben jetzt einfach mal gemacht, so wie sie dachten, dass es passt und da darf man jetzt als Unternehmer schon nochmal drauf gucken, passt es so oder müssen wir da irgendwie ein bisschen nachjustieren und vor allem sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie sieht denn der Normalbetrieb nach Corona aus? Weil wir brauchen uns nicht dem Irrglauben hingeben, dass es ganz normal so weitergeht wie vor Corona. Wir müssen diesen neuen Normalbetrieb erstmal definieren und dann neu etablieren.
Und hast du da eine Idee, wie es weitergehen wird?
Meine Prognose ist, dass es in den allermeisten Unternehmen auf eine Hybridform hinauslaufen wird. Also wenn es dann wirklich heißt, okay, Corona ist jetzt vorbei, wir können wieder ins Büro, dann glaube ich, dass es sogar einen sehr großen Teil von Menschen gibt, die wieder sagen, oh, endlich wieder Büro, ich kann wieder die Kollegen
endlich wieder rauskommen.
Ja, genau. Also es wird erstmal so das Gegenteil geben, viele gehen ins Büro und dann wird man aber merken, dass man das Beste aus beiden Welten vereinen möchte. Und es kann für den einen sein, 2 Tage pro Woche Homeoffice zu machen. Andere sagen, nö, ich bin lieber im Büro. Aber als Unternehmer muss ich eine Kultur und eine Struktur im Unternehmen schaffen, die beides ermöglicht. Also im Endeffekt darf es keinen Unterschied mehr machen, ob ich im Büro sitze, im Homeoffice, in einem Café, in einem Coworking Space, egal wo. Die Arbeitsweise und die Transparenz und Kommunikation muss einfach zu jeder Zeit an jedem Ort gleich gegeben sein.
The best of both worlds wie Hannah Montana.
Ganz genau.
Lass uns mal zum Marketing Mystery kommen. Du bist ja im Marketing Mysteries Podcast und dementsprechend möchte ich dich natürlich auch in diese Rubrik einleiten. Gibt es ein Marketing Mystery, einen kleinen Hack, den du ja in deiner Karriere irgendwie besonders beherzigst, der irgendwie für dich steht oder irgendwas, was mal besonders gut funktioniert hat?
Marketing Mystery.
Also da kann ich gleich nochmal auf das Vorhergehende eingehen. Ich stehe tatsächlich bis dato vollkommen für organisches Wachstum. Also ich stehe einfach als Person für dieses Thema und spreche darüber extrem viel. Sowohl in der Presse, das kann ich jedem empfehlen, tatsächlich aktiv Pressearbeit zu machen und dann nicht eine Pressemitteilung rauszuschicken, sondern du suchst dir ein Medium raus und einen konkreten Journalisten, schaust dir ein bisschen an, wie schreibt er, zu welchen Themen schreibt er und bietest dem dann wirklich ein ganz konkretes Thema an. Das heißt, eine Pressemitteilung kommt einfach im Postfach von so vielen Journalisten an. Wenn du den aber ganz gezielt ansprichst und ihm oder ihr quasi die Arbeit abnimmst, und derjenige gesagt, hey, cooles Thema und ich habe auch gleich einen Experten mit dazu. Warum sollte derjenige das dann nicht machen? Das heißt, du musst es dem Journalisten schmackhaft machen, denn kein Journalist hat Lust, quasi kostenlose PR für dich zu machen. Wenn du aber ein gutes Thema anbietest und ihm Arbeit abnimmst, dann kann das schon viel eher funktionieren. Also das ist tatsächlich etwas, was für mich extrem gut funktioniert hat. Und zusätzlich zur Pressearbeit bin ich ganz aktiv auf LinkedIn, also wirklich täglich, und spreche da über meine Thematik. Und zwar immer und immer wieder. Und das ist für mich ein ganz großer Lead-Kanal tatsächlich, wo mich Geschäftsführer dann einfach anschreiben, oft nach Wochen. Also es ist so, auf LinkedIn wirklich gar nicht unbedingt drauf gucken, wie viel Likes du bekommst oder wie viel Kommentare. Wichtig ist, dass du die Sprache deiner Zielgruppe sprichst und dass ich wirklich, also in meinem Fall sind es Geschäftsführer und Personalleiter, da wirklich darüber zu sprechen, was sind deren, so Piekser im Tagesgeschäft. Ne? Was brennt denen unter den Nägeln? Und das, wenn du ansprichst und ganz klar machst, dass du hier helfen kannst, dann wirst du sehen, die werden dich ein paar Wochen sozusagen verfolgen. Niemand von den Kunden, die ich über LinkedIn gewonnen habe, haben vorher unter meinen Posts kommentiert. Das sind immer Leute, die sich für das Thema interessieren. Aber du bist einfach sichtbar und du weißt gar nicht, für wen du sichtbar bist. Und da einfach ein Durchhaltevermögen zu zeigen, und dann wirst du auch merken, es werden sich die richtigen Leute bei dir melden, und zwar genau die, die du ansprichst.
Ja, wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Ne? Also die Leute, die ganze Zeit kommentieren, liken und so, die werden wahrscheinlich nie so richtig bei einem anfragen, weil das dann vielleicht auch irgendwelche Branchenkollegen sind oder Leute, die dann darüber vielleicht auch Reichweite generieren möchten, und eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer oder Personalleitung, die haben ja vielleicht auch gar nicht die Zeit, da bei LinkedIn irgendwelche Kommentare zu schreiben, sondern die sehen das Thema, bam, okay, interessiert mich, ich schreibe mal eine Nachricht und versuche das mir einzukaufen. Ne?
Ganz genau.
Ja, voll spannend. Auf der anderen Seite der Medaille stehen natürlich auch die Themen, die mal so richtig in die Hose gegangen sind. Gibt's da, das interessiert mich persönlich natürlich auch immer sehr. Man redet da immer viel über die tollen Sachen und die Chancen und alles Mögliche und die Erfolge. Aber was ist denn mal so in die Hose gegangen? Was ist dein Marketing-Fail, Theresa?
Marketing-Fail.
Ja, mein Marketing-Fail hat weniger mit dem Marketing und mehr mit mir zu tun. und zwar habe ich dann, also meine LinkedIn-Strategie und die Pressearbeit, das hat einfach schon die ganze Zeit sehr gut funktioniert. Das heißt, ich war gewohnt und bin es eigentlich bis dato gewohnt, 0,0 Cent für Marketing auszugeben, weil ich einfach nur im Endeffekt meine Zeit einsetze und präsent bin zu diesem Thema. Und dann dachte ich aber so, das war Anfang Corona, also es muss dann letztes Jahr im April, Mai gewesen sein, dann dachte ich, naja, wenn das organisch schon so gut funktioniert, dann muss das ja mit Paid Ads nochmal viel, viel besser funktionieren. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann auch gestartet mit einer Agentur. Also ich wollte es nicht selber machen, sondern habe es mit der Agentur gestartet. Und da ist mir, glaube ich, ich bin zu schnell nervös geworden. Also da hat sich halt dann nach 6 Wochen noch nicht so viel getan und mir war das schon zu viel Geld, das ich eingesetzt habe, das sich nicht direkt ausgezahlt hat, weil ich einfach ganz anders, ich war halt einfach ganz andere Zahlen gewohnt und dann dachte ich so, nee. Und dann habe ich das Ganze wieder aufgehört und habe quasi all das, was ich eingesetzt habe, nicht in Leads verwandelt. Aber ich glaube, dass ich einfach vielleicht ein bisschen zu früh aufgegeben habe. Aber meine organische Strategie funktioniert einfach so gut, dass ich nicht genügend Durchhaltevermögen hatte für die Paid Ads. Genau.
Ja, sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, ne? Aber zu deinem Marketing Mystery nochmal, auch an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt so ein, LinkedIn ist hier im Marketing Mysteries Podcast so ein Dauerbrenner. So viele Gäste haben schon darüber erzählt und davon erzählt. Also wenn ihr noch nicht auf LinkedIn seid, dann kann ich euch jetzt nochmal dazu motivieren. Meldet euch an, baut euch ein Profil auf, folgt den Leuten, die euch interessieren. Es hat Mehrwerte auf allen möglichen Seiten. Ja? Also ihr erfahrt da aus erster Hand coole Informationen zu den Themen, die euch interessieren, ob es Online-Marketing ist, ob das aber auch so Themen sind wie Mitarbeiterführung. Da gibt es ganz, ganz viel Input. Ihr könnt Leute nochmal auf eine andere Weise erreichen. Ihr könnt euch einfach mit auch voll spannenden Personen, die auch erfolgreicher sind als ihr, vernetzen. Und bei LinkedIn hat man eigentlich immer eine ganz gute Chance, dass man auch dann auch angenommen wird und mal in ein Gespräch kommt. Deswegen macht das, meldet euch an und dann könnt ihr auch Theresa folgen und mir natürlich auch.
Genau, was ich dazu noch sagen würde, und sich auf jeden Fall eine Konstanz vornehmen. Also tatsächlich, wenn du das machst und dich neu bei LinkedIn anmeldest, nicht einfach nur konsumieren, sondern wenn du Leads gewinnen willst, dann tatsächlich aktiv posten und in einer hohen Schlagzahl. Also zweimal pro Woche eher nicht so, sondern nimm dir wirklich mal vor, zumindest wochentags, sagen wir mal 5-mal pro Woche etwas zu posten und halte das mal für 2 bis 3 Monate durch. Am Anfang hast du das Gefühl, du redest quasi einfach nur alleine für dich dahin, aber du wirst merken, es wird was zurückkommen, aber halt nicht sofort. Deshalb wirklich diese Konstanz. Nimm dir wenn du sagst, okay, 5-mal schaffe ich nicht.
Durchhaltevermögen.
Genau, Durchhaltevermögen. Wenn du 5-mal nicht schaffst, dann mach's 3-mal. Nimm dir das vor Anfang des Monats und plan schon 2 Wochen vor. Und das mal 3 Monate durchhalten und es wird sich auszahlen. Aber am Anfang braucht man so ein bisschen Durchhaltevermögen. Es fühlt sich am Anfang so ein bisschen wie eine kleine Durststrecke an, aber dann wird es funktionieren.
Ja, sehe ich absolut genauso. Wenn du dich jetzt entschlossen hast, dich bei LinkedIn anzumelden, hör dir auch gerne nochmal die Folge mit Dr. Natalia Fioschi an, dem LinkedIn-Einhorn. Die war ja auch schon hier im Podcast. Du kennst ja auch Theresa. Und ja, ist eine coole Folge geworden, ist eine coole Frau und check das auf jeden Fall mal aus. Ich finde, wir haben hier eine ganz runde Sache. Wir haben jetzt so 30 Minuten gequatscht. Hast du noch irgendwelche Tipps, die du noch raushauen möchtest? Irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Wenn tatsächlich Unternehmer zuhören, dann seht das jetzt als Chance. Ne? Also wirklich diese Pandemie als Chance zu sehen, dass man die Prozesse in seinem Unternehmen und die Arbeitskultur in seinem Unternehmen auf den Prüfstand stellen kann. Das würde ich einfach extrem empfehlen und sich jetzt schon darum zu kümmern, wie soll es nach der Pandemie weitergehen, weil Führungskräfte und auch Mitarbeiter, die dürsten jetzt schon danach zu wissen, wie geht's denn danach weiter. Und das darfst du als Unternehmer entscheiden, auch wenn quasi die Pandemie uns erstmal alle ins kalte Wasser geschmissen hat. Jetzt ist Zeit da wieder selbst ans Steuer zu gehen und jetzt Entscheidungen zu treffen.
Cool. Ich habe gesehen, du hast mit Dirk Reuter auch einen Podcast, einen Online-Kurs zusammen erstellt. Er war auch hier vor ein paar Wochen im Podcast-Interview. Und magst du nochmal erzählen, wo es darum geht? Oder kannst du noch irgendwie Werbung für irgendwelche von deinen Produkten machen? Dann hast du jetzt super gerne die Möglichkeit dazu.
Danke dir, genau. Ich habe mit Dirk einen Online-Kurs aufgenommen. Gestern haben wir auch noch ein YouTube-Video dazu aufgenommen. Das ist tatsächlich einfach 6 Stunden Content zu Remote Leadership. Also da spreche ich ganz viel darüber, wie funktioniert Führen auf räumlicher Distanz. Dirk hat quasi seine Vertriebsexpertise damit reingegeben und ich spreche über die ganzen Remote-Work-Themen. Genau, das müsste in den nächsten Tagen müsste dieser Kurs erscheinen. Den gibt es direkt bei Dirk Reuter zu kaufen. Und ich habe auch gerade ein Buch geschrieben. Das kommt jetzt im April raus. 360 Grad Remote Work heißt es. Das kommt im Gabal Verlag im April. Und da ist einfach auch wirklich nochmal, das ist ein 30-Minuten-Buch, also wirklich gut für Unternehmer, die nicht so viel Zeit haben. Kurz und knackig, wie kannst du vorgehen, wenn du Remote Work in deinem Unternehmen wirklich dauerhaft etablieren willst? Das ist ein super cooler kleiner Einstieg sozusagen, um da schon mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Und ansonsten gerne einfach mich anschreiben, wenn ihr euch da genauere Begleitung wünscht.
Okay, dein Top-Tipp, wenn man ein eigenes Buch schreiben möchte?
Kurz und knackig. Nicht so wie bei LinkedIn, möglichst langes Durchhaltevermögen, sondern setzt dir eine Zeit. Ich habe das Buch tatsächlich innerhalb von 4 Wochen geschrieben, zwischen quasi Zusage vom Verlag bis es musste abgegeben sein, weil es einfach jetzt zeitlich ein bisschen knapp war. Und es war perfekt für mich, weil je länger du dir Zeit lässt, desto länger brauchst du auch wirklich die wichtigsten Sachen quasi kurz und knapp auf den Punkt. Und dann, genau, ist das Projekt auch relativ schnell durch.
Cool. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal zuschlagen, wenn das online, also wenn das raus ist. Und bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg, ob es in deiner Öffentlichkeitsarbeit ist oder ob es mit Get Remote ist. Sehr cool, was du machst, und hoffe, dass das ganz viele auch in ihre Unternehmenskultur mit einbinden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du da warst.
Ich danke dir, Philipp. Tschüss.